HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen.
Das ist eigentlich eine Vermischung von ganz vielen Pseudo-Fakten.
Ich glaube, das muss man tatsächlich sagen, dass es eine totale Mischung zwischen einer Meinung ist und aber auch sehr, sehr vielen Quellen, die schon ganz gute Belege sind.
Aber er hat einen Punkt getroffen, nämlich in der Frage, wie kommunizieren wir, wie können wir junge Menschen für Politik begeistern.
In der Tat wurde ich gefragt, ob ich mit einem Video darauf reagieren könnte.
Ich hatte einfach den Drang in mir, dass ich Leute aufklären wollte, dass ich mich mit diesen Themen mehr auseinandersetzen wollte. Also natürlich bietet es sich an, sowas zu machen, wenn gerade eine Wahl ist.
Im Grunde genommen gilt, wir sind auf dem Weg von der Mediendemokratie alten Typs hin zur Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters. Und hier kann jeder mitmachen.
Fast eine Stunde lang rechnet der YouTuber Rezo ab mit der Politik. 55 Minuten, das sind mehr als 3 Ausgaben der Tagesschau. Damit hat er das Format extrem überzogen. Normalerweise sind die üblichen YouTube-Videos vom Unboxing, also neue Lippenstifte auspacken und probieren und einmal mit der Kamera zusammen durch den eigenen Kleiderschrank gehen, 5 bis 7 Minuten lang. Rezo aber redet und redet, er gestikuliert wie ein Rapper vor sich hin und das Erstaunliche ist, man bleibt dran. Mehr als 7,7 Millionen User haben den Film inzwischen angeklickt. Vielleicht gerade, weil er das Format überzieht, nicht nur formal, sondern vor allen Dingen inhaltlich. YouTube, dieser Tummelplatz von Konsumenten und Hedonisten, wird plötzlich politisch. Durch Rezos wütende Botschaft, seine Hassrede, sein Zerstörvideo, womit er ja vor allen Dingen die Zerstörung der CDU meint, so der Titel seines Films, wenngleich auch die SPD ihr Fett abbekommt. Da trifft nun also digital auf analog, jung auf alt und so scheint es Kraft auf Verkrustung. Die CDU wirkt in ihrer Reaktion wie aus der Kurve getragen, völlig verunsichert und antwortet, wie sie es analoger gar nicht könnte, mit einem Faktenblatt von 11 Seiten. Was für ein Gegenschlag. Ja, lol, ey, um Rezo zu zitieren, so heißt nämlich sein Kanal, lol, laughing out loud. H2 Kultur, der Tag, wenn der Hype politisch wird, Meinungskampf im Netz. Und damit meinen wir nicht Internetstrategien der AfD, Bots, Trolle oder russische Propaganda, sondern wir wollen schauen auf das Internet als politischen Raum der jungen Diskussionen, Debatten und Formen oder, wie im Falle Rezos, der polemischen, auch populistischen Kritik.
Der junge Mann mit den blau gefärbten Haaren macht normalerweise im Internet Musik oder lustige Challenges, also Wettbewerbe mit anderen YouTubern.
Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Zweitkanal.
Jetzt aber wurde es politisch. Rezo hatte sich die CDU vorgeknüpft.
Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Er kritisierte in seinem Video die Bildungspolitik der CDU, die Klimapolitik und die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland. Das Video wird millionenfach angeklickt, stand jetzt mehr als 7 Millionen Mal. Die CDU reagiert erst einmal gar nicht. Dann aber läuft die Aufgeregtheitsmaschinerie richtig an. Die User beider Lager von Rezo und CDU spielen quasi Ping-Pong mit unterschiedlichen Anschuldigungen. Viele CDU- und CSU-Politiker äußern sich auf Twitter. Sie werfen Rezo vor, Fake News zu verbreiten und die Jugend aufzustacheln. Andere User kritisieren, dass Rezo mit den Quellenangaben in seinem Video zu locker umgeht. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer gab sich verschnupft. Ihr Kommentar dazu:
Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die 7 Plagen, die es damals in Ägypten gab.
Die Reaktionen im Netz? Viel Häme. Es seien schließlich laut dem 2. Buch Mose 10 und nicht 7 Plagen, schreit es allerortens auf Twitter. Peinlich. Dann kommt noch mehr Bewegung in die Sache. Der junge CDU-Politiker Philipp Amthor will nun selbst ein Video als Antwort auf Rezos Clickit drehen. Das kündigt die CDU an. Am Donnerstagmittag soll es veröffentlicht werden, 5 Tage nachdem Rezo sein Video hochgeladen hat. Die Twitter-Nation wartet also gespannt und wartet und wartet.
Warten auf Amthor-Video schlimmer als warten auf Abpfiff im WM-Finale 2014.
Stell dir vor, alle warten auf ein Video und keiner lädt's hoch. Hashtag Amthor.
Doch Amthor, darf nicht, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor Journalisten erklärt.
Ja, wir haben tatsächlich ein Video produziert mit Philipp Amthor als Reaktion darauf. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Gespräch miteinander besser ist als eine Videoschlacht.
Stattdessen eine schriftliche Antwort, ein PDF auf der Homepage cdu.de. Man hat sich entschlossen, die wichtigsten Passagen aus Rezos Video zu kommentieren. Überschrift, wie wir die Sache sehen. Zudem steht die Einladung an Rezo, die strittigen Themen persönlich zu klären. Nicht im Netz, sondern mutmaßlich in einem Büro in Berlin. Offline. Das alles löst wiederum einen eigenen Shitstorm im Netz aus. Tenor, die CDU versagt auf ganzer Linie. Kabarettist Ingmar Stadelmann zum Beispiel postet ein Foto von Amthor, darunter der Satz:
Dein Blick, wenn die Zukunft deiner Partei von deinem YouTube-Video abhängt. Du aber in Berlin-Mitte wegen schlechtem Breitbandausbau durch CDU-Politik das Ding nicht durch den Upload kriegst.
Unter vielen Kommentaren der Hashtag nie mehr CDU. Und Carsten Schmiel, Redakteur des Online-Portals BuzzFeed, will das zurückgehaltene Video nun doch gefunden haben. Unter dem Link findet sich allerdings nicht das Amthor-Video, sondern ein Song von Rick Astley. Das ist ein ganz alter Internetwitz, Rick Rolling genannt. Die Kritik an der Kritik hat also längst einen eigenen Spin bekommen. Wie so oft verselbstständigen sich die Diskussionen auf Twitter und auf anderen Plattformen. YouTuber Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen2Go bringt es auf den Punkt. Nicht allein das Video von Rezo, auch die Reaktion der CDU zeigt, dass es sich um einen klaren Generationenkonflikt handelt.
Junge Generationen, und da würde ich mich auch noch zuzählen, fühlen sich oft von der Politik übergangen, nicht richtig berücksichtigt, teilweise auch ignoriert und ins Lächerliche gezogen. Und das zeigen die Reaktionen auf dieses Video. Das zeigen auch Reaktionen auf andere Dinge. Artikel 13, die Diskussion darum, Fridays for Future und vieles mehr. Junge Leute und Politik gehen immer weiter auseinander. Ich glaube, das ist ein großes Problem.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Nun kennen wir das ja öfter aus dem Netz, ein spontaner Ausbruch von Wut. Bei Rezo war da aber nichts spontan. Er hat nach eigenen Angaben hunderte von Stunden an seinem Video gearbeitet und am Ende nicht mal Essenspausen eingelegt. Der 26-Jährige, von dessen Namen wir nur wissen, dass seine Freunde ihn Max nennen, hat eine lange Recherche hinter sich. UN-Organisationen werden zitiert, Wissenschaftler, auch etablierte Medien. Es gibt Ausschnitte aus der Regierungspresse. Konferenz. Rezo bedient sich also der klassischen Instrumente von Legitimation. Da fliegt dann schnell mal eine Grafik ein, wie sonst auf YouTube ein Like. Dann ist sie allerdings auch schon wieder weg. Wer die Quellen prüfen möchte, der kann das nachträglich tun, denn auf einem Google Doc gibt es eine 13 Seiten umfassende Literaturliste, in der Rezo mehr als 250 Quellen aufführt. Christian Schiffer ist Kollege vom Bayerischen Rundfunk. Er arbeitet dort als Autor und Redakteur zu Netz und Politik und moderiert die Sendungen Netzfilter und Netzmagazin. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schiffer, jetzt kommt da so ein Szenetyp mit Undercut und orangenem Hoodie daher. Der stellt sich schlauer da als die ganze Bundesregierung, landet den größten viralen Hit, den erfolgreichsten politischen Kommentar der Woche und wirbelt Berlin regelrecht auf. Hätten Sie damit gerechnet, dass dieses Video so eine Wucht entfalten kann?
Also ich hätte damit gerechnet, dass es vielleicht in Szenekreisen durchaus wahrgenommen wird. Man darf ja nicht vergessen, dass Rezo nicht irgendein YouTuber ist, sondern Rezo ist ein YouTuber mit 750.000 Abonnenten. Das ist sehr, sehr viel. Und seine Videos haben in der Regel so um die 1 Million Views, manchmal auch mehr. Und als ich vor 4 Tagen dieses Video das erste Mal gesehen hatte, da war das auch so 1 Million. Und ich dachte mir, beachtlich für ein Politik-Video, das sich mit der Europawahl auseinandersetzt. Heute, während wir miteinander reden, hat dieses Video über 7,5 Millionen Abrufe. Und ich glaube, das liegt daran, weil diesem Video eins gelungen ist, nämlich es ist aus dieser YouTube-Blase, die selber schon relativ groß ist und immer wieder unterschätzt wird, ausgebrochen. Wir reden darüber, die etablierten Medien reden darüber, die CDU hat wahrscheinlich sehr viel darüber geredet. Und das ist eben der Unterschied zu vielem, was normalerweise eben auf YouTube passiert, dass dieses Video eben dort herausgefunden hat.
Rezo entfernt sich thematisch ja weit von der klassischen YouTube-Themenagenda, auch von seinen früheren eigenen Themen. Früher hat er veganes Eis oder Crazy Schleim probiert. Mhm. Stilistisch bleibt er aber ganz in dieser YouTube Welt und Sprache. Viel krass, viel Fuck, Kamera leicht von oben, viele schnelle Schnitte so gefilmt, als ob jeder das könnte. Macht dieses vermeintlich Authentische den Erfolg auch mit aus?
Auf jeden Fall. Also wir wissen, dass wenn etwas funktionieren soll, das Thema brisant sein muss, es muss aktuell sein, auch das ist es mit der Europawahl. Und dann gibt es ja dieses schöne Wort der Absenderkompetenz. Und ich würde sagen, dass dieses Video außerordentlich absenderkompetent ist, denn es ist ein YouTube-Video und es atmet diese 55 Minuten die ganze Zeit, dass es eben ein YouTube-Video ist und er tut dieses Thema eben mit den Mitteln bearbeiten, die YouTube in all den Jahren eben hervorgebracht hat. Also diese vielen Schnitte, dieses direkte Schauen in die Kamera. Das sind eben ganz typische Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das authentisch nennen würde, denn es verwenden mittlerweile so viele YouTuber diese klassische YouTube-Sprache, dass es ja eigentlich fast nicht mehr authentisch sein kann, sondern einfach Handwerk oder Konvention. Aber das tut es auf jeden Fall. Es hält sich an die YouTube-Konvention und das macht es bestimmt auch dann umso erfolgreicher.
Inzwischen ist das Video millionenfach angeklickt worden, haben Sie gesagt. Kann man rausfinden, ob das nur kurz angeklickt wurde oder ob ein Nutzer wirklich bis zum Ende geschaut hat?
Also ich kann das leider nicht herausfinden. Rezo weiß das. Also Rezo kann schauen, wie lange die Videos angeklickt worden sind. Man kann aber, sagen wir mal, ein paar Indizien sammeln. Und was mir schon aufgefallen ist, ist diese hohe Interaktionsrate, wie das Social Media Manager gerne nennen, nämlich wie viele Leute haben was mit diesem Video gemacht, außer es nur anzuklicken. Und da stellt man fest, dass sich unter dem Video mittlerweile 120.000 Kommentare angesammelt haben. Das ist eine außerlich hohe Quote, auch prozentual. Und interessant ist dann eben auch, sich anzuschauen, über was dort diskutiert wird. Da gibt es natürlich die Jungen, die sagen, mei, das spricht mir so sehr aus der Seele. Da gibt es natürlich diejenigen, die sich über die CDU lustig machen. Da sind aber auch viele ältere Leute, die unter diesem Video kommentieren. Und alle versammeln sie sich unter diesem Video von diesem 26-jährigen YouTuber. Das ist bemerkenswert. Und das zeigt schon, finde ich, dass auch wenn sich Leute vielleicht nicht die 55 Minuten angeschaut haben, doch die ein oder andere Minute, denn sie diskutieren auch inhaltlich unter diesem Clip.
Rezo selbst sagt, auch wenn er früher was anderes machte, jetzt habe er den Zitat intrinsischen Drang verspürt, einen Diskurs anzukurbeln, dass Menschen miteinander diskutieren. Lädt das in dieser Form überhaupt zum Diskutieren ein oder bestätigt das nur das Vorurteil, die da oben haben doch eh keine Ahnung? Denn am Ende redet er ja auch wirklich nur noch abwertend von den CDU-Diggis und das Video strotzt nur so vor lauter hämischen Pointen. Das ist pure Demagogie, schreibt die FAZ.
Ja, also ich finde da Passagen auch tatsächlich schwierig. Vielleicht ist es aber so, dass dieses Video, sagen wir mal, so eine Art Hilferuf auch ist. Also die junge Generation hat eben in der Vergangenheit den Eindruck gehabt, dass man ihr nicht zuhört. Man hat ja zum Beispiel, ist auf die Straße gegangen bei der EU-Urheberrechtsreform. Man geht bei Friday for Futures auf die Straße. Und das habe ich eben auch diesen Kommentaren entnommen, dass vielleicht dann auch diese Form sich da einfach viele Leute widerspiegeln. Die Frage ist halt, wie geht es weiter? Und die CDU hat ein Gesprächsangebot gemacht. Ich denke mal, Rezo wird das auch annehmen. Und man sollte quasi, glaube ich, nicht bei diesem Video einfach stehen bleiben in der Debatte, sondern man sollte es aufgreifen und man sollte dann die Debatte mit der gebotenen Ernsthaftigkeit dann auch weiterführen.
Nun gibt es inzwischen diverse Faktenchecks, die kommen zu dem Ergebnis, da hat Rezo massiv verkürzt, auch Verbindungen hergestellt, wo gar keine sind. Also wenn er zum Beispiel Großbritannien anführt als ein Land, das viel weniger CO2 hinausbläst als Deutschland, da gibt es allerdings auch noch Strom aus Atomkraftwerken. Das ist nur ein Punkt unter vielen. Und da zeigt sich dann eben, Sachverhalte sind oft doch komplexer, als er tut. Glauben Sie, das wäre genauso gelaufen, wenn das nicht die CDU getroffen hätte? Denn CDU-Bashing ist bei dieser Zielgruppe ja ohnehin erwartbar, läuft die ganz gut.
Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass es eine andere Partei so getroffen hätte, außer vielleicht die AfD. Wir sprechen ja gerade und vor 2 Stunden kam ja noch ein weiteres Video, wo sich 70 YouTuber, und zwar wirklich die allerwichtigsten YouTuber der Republik, einem Wahlaufruf angeschlossen haben in Form eines Videos, wo sie dazu aufrufen, die AfD, die SPD, aber vor allem die CDU nicht zu wählen. Und das ist eine ganz neue Qualität, die wir dort sehen. Und man darf diese Wunden, die auch diese Diskussion um diesen Paragraph 13, um die Uploadfilter, um die EU-Urheberrechtsreform geschlagen hat, nicht unterschätzen. Dieses, dass man von den jungen Leuten gesprochen hat, die seien fremdgesteuert, die seien Bots. Auch das wird in diesem Video ja nochmal aufgegriffen. Und deswegen mag es sein, dass die CDU diese Auseinandersetzung um das neue EU-Urheberrecht gewonnen hat, aber vielleicht die längerfristigen Mittel oder längerfristigen Auswirkungen auf die Wahlerfolge dieser Partei vielleicht verheerend sein können.
Christian Schiffer, Kollege vom Bayerischen Rundfunk, vielen Dank. Wir sprechen uns dann am Ende der Sendung noch einmal. Sie hören H2 Kultur, der Tag, wenn der Hype politisch wird. Meinungskampf im Netz haben wir heute getitelt. Auslöser dafür ist das Video von Rezo, überspitzt, wütend, in Teilen unfair, Kritiker sagen völlig unterkomplex. Nun macht man mit differenzierter Kritik aber natürlich keine Schlagzeilen, ist auch klar, weswegen der Zweck dann die Mittel irgendwie schon heiligt. So viele Reaktionen im Netz. Andere sagen, ist doch gut, dass sich junge Leute überhaupt artikulieren. Und das entspricht auch dem Credo von Stefan Hessel, der in seiner Schrift Empört euch genau dazu aufrief. 2010 war das. Dieser Ausschnitt trägt die Überschrift: Das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit.
Die Gründe, sich zu empören, sind heutzutage oft nicht so klar auszumachen. Die Welt ist zu komplex geworden. Wer befiehlt, wer entscheidet? Es ist nicht immer leicht, zwischen all den Einflüssen zu unterscheiden, denen wir ausgesetzt sind. Wir haben es nicht mehr nur mit einer kleinen Oberschicht zu tun, deren Tun und Treiben wir ohne weiteres verstehen. Die Welt ist groß. Wir spüren die Interdependenzen, leben in Kreuz- und Querverbindungen wie noch nie. Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man genau hinsehen, muss man suchen. Ich sage den Jungen, wenn ihr sucht, werdet ihr finden. Ohne mich ist das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann. Den Ohne-mich-Typen ist eines der absolut konstitutiven Merkmale des Menschen abhanden gekommen. Die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement.
Stefan Hessel, ehemaliger französischer Widerstandskämpfer und UN-Diplomat, ein Auszug aus seinem Essay Empört euch. Empörung haben wir im Netz ja jede Menge, auch eine unüberschaubare Vielzahl an Öffentlichkeitsräumen und im Netz kommen immer neue hinzu. YouTube war bislang jedenfalls eher ein Nischenmedium, wenn es um politische Information geht. Einer Umfrage zufolge nutzen nur 15% der Deutschen die Plattform, um Nachrichten zu konsumieren. Bei Twitter sind die Zahlen noch niedriger. Nur 4% der Bevölkerung ab 14 Jahre zwitschern überhaupt mindestens einmal pro Woche. Trotzdem dürfte der Hashtag inzwischen die populärste Chiffre der Gegenwart sein und hat epochemachende Diskussionen losgetreten. Denken wir nur an die Hashtags Wir sind mehr, MeToo und Aufschrei. So unterschiedlich sie sein mögen, sie folgen einem Muster, findet Thiemen Glatt.
Likes, Herzen oder Kommentare. Die Währung der sozialen Netzwerke sind immer Reaktionen. Reaktionen auf etwas Menschgemachtes. Denn hinter jeder Aussage, jedem Tweet und jedem Post sitzt eine Person, die eine Reaktion erwartet. Egal ob Lachen, Wut oder Trauer. Das Netz bedient sich oft einfachster psychologischer Verhaltensmuster. Nur manchmal, und da sind die Netzwerke wie das reale Leben, bekommt man eben nicht ganz die Reaktion, die man sich vielleicht erhofft hat. Als der damalige FDP-Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle im Januar 2012 der Sternjournalistin Laura Himmelreich an einer Stuttgarter Hotelbar attestierte, dass sie doch ganz sicher ein Dirndl ausfüllen könne, wollte er wohl irgendwie schnippisch, charmant oder lustig sein. Dass das alles nicht funktionierte, bewies ein Aufschrei. Genauer gesagt, der bekannteste Aufschrei der deutschen Netzgeschichte. Denn nachdem Himmelreich die Geschichte publizierte, gab es auf Twitter eine Art Solidaritätsreaktion. Die Tweets zum Hashtag Aufschrei glichen einer Lawine. Menschen konnten sich zum ersten Mal artikulieren, ohne sich dabei alleine zu fühlen. Schon in der ersten Woche nach der Veröffentlichung gab es auf Twitter über 50.000 Tweets zur Debatte. Meist mit Geschichten von Bemerkungen und Übergriffen, denen Frauen sich in ihrem alltäglichen Leben ausgesetzt sehen. Beispiele gefällig?
Der Typ, der sich von mir in der S-Bahn einen runtergeholt hat.
Auf der Tanzfläche plötzlich Hände auf dem Po.
2 Jahre Stalking nach einer 4-wöchigen Romanze.
Der Typ, der meine Freundin einfach so in den Ausschnitt griff.
Die Debatte zog rasch aus dem Netz über nationale Fernsehtalkshows bis in die New York Times. Und damit in das Land, das nur wenige Jahre nach dem Hashtag Aufschrei in einer ganz ähnlichen Dynamik den vielleicht bekanntesten Hashtag der Welt kreierte. Im Oktober 2017 wurde der Weinstein-Skandal bekannt. Wieder waren es Journalistinnen, die Vorwürfe der sexuellen Belästigung offenlegten. Nur dieses Mal in einem viel gewaltigeren Ausmaß. Und das galt dann auch für die Reaktionen im Netz. Die US-Schauspielerin Alyssa Milano rief nach dem Bekanntwerden des Skandals Frauen bei Twitter dazu auf, unter dem Hashtag MeToo ihre Leidensgeschichte zu erzählen. und Millionen reagierten. Bereits in den ersten 24 Stunden gab es bei Twitter fast 1 Million und auf Facebook über 12 Millionen Postings zum Hashtag MeToo. Wieder funktionierte das Netz wie eine Art Katalysator. Allein die schiere Masse an Nachrichten bestimmte den gesellschaftlichen Diskurs. Frauen und auch Männer trauten sich im Zuge der Bewegung, ihr Schweigen zu brechen. Sie interagierten und reagierten, und das nicht nur in den USA. Auch im EU-Parlament erzählten Politikerinnen ihre Geschichte und zwangen die Politik zu einer längst überfälligen Diskussion. Und in Deutschland sorgte die Bewegung beispielsweise für den Rücktritt von Dieter Wedel als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Dabei war der Hashtag MeToo in Deutschland nur der zweiterfolgreichste Debatten-Hashtag des Jahres 2018. Nachdem es im August vergangenen Jahres in Chemnitz zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen kam, versammelten sich unter dem Motto »Wir sind mehr« Künstler und Musiker zu einem Protestkonzert. Wer nicht dabei sein konnte, aber trotzdem ein Zeichen setzen wollte, nutzte eben das Zeichen des Netzes und solidarisierte sich via Hashtag. Dabei war wieder auffällig, dass viele prominente Personen wie Leuchttürme in den Netzwerke wirken. So erreicht beispielsweise ein Post von Jan Böhmermann automatisch Millionen Nutzer, die sich dann wiederum positionieren können. Aber auch Social-Media-Seiten wie Twitter-Perlen werden zu Multiplikatoren. Die Betreiber dieser Seite scannen die Netzwerke nach Trends und sammeln dann die erfolgreichsten Posts dazu. User bekommen so quasi eine kuratierte Zusammenfassung der erfolgreichsten, bewegendsten oder unterhaltsamsten Tweets zu einer Debatte und können dann, wie sollte es auch anders sein, wiederum reagieren.
Da wird kuratiert, haben wir gehört, denn der Algorithmus von Facebook und Co. macht eine Sache ja erst groß. Das sind diese Empfehlungen, wie man die von Amazon kennt, nach dem Motto, Kunden, die dies hier gekauft haben, kauften auch das, was den Herdentrieb innerhalb der Echokammer ja noch verstärkt. Also es gibt Reaktionen, es wird geliked und geteilt, ob Kommentare fundiert sind, ob sie eine Primärquelle überhaupt betrachten, das ist nicht Grundlage, sondern Grundlage ist nur das sogenannte Engagement, die Beteiligung, die Quote. Alexander Sängerlaub leitet das Projekt Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Sängerlaub, wenn das, was auf der Agenda hochgesetzt wird, Empfehlungsalgorithmen folgt, ist es also kein Zufall, dass gerade hysterische, unversöhnliche, populistische Statements hochgespült werden? Kann so etwas bei politischer Meinungsbildung überhaupt funktionieren?
Wir wissen Tatsache, dass die Algorithmen vor allem versuchen, die Menschen in der Plattform zu halten. Und um sie auf der jeweiligen Plattform zu halten, funktionieren vor allen Dingen hochemotionale, hocherregende Inhalte sehr gut. Das kann aber manchmal dazu führen, dass die Algorithmen dann immer extremere Inhalte vorschlagen. Wir wissen das zum Beispiel aus dem politischen Bereich oder sie beschäftigen sich mit Ernährungsthemen, fangen vielleicht mit gesunder Ernährung an und enden am Ende bei hyperextremem Veganismus. Also die Algorithmen suchen quasi nach extremeren Inhalten, um sie einfach in der Plattform drin zu halten. Und das ist eigentlich bei den meisten Inhalten, wenn sie jetzt Musik konsumieren oder Unterhaltungssendungen, ist das eigentlich relativ egal. Bei politischen Inhalten kann es aber dann schon problematisch sein, weil die Empfehlungsalgorithmen, genau wie Sie sagen, sich nicht so richtig um Faktizität oder die Güte der Informationen kümmern.
Wir haben also im Grunde genommen ein falsches Belohnungssystem im Netz. Wer auffallen will, muss pointiert oder aggressiv, negativ, provokant sein. Für Selbstzweifel oder die Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen, scheint da wenig Platz zu sein. Riso in dem aktuellen Fall sagt ja auch, da könne es keine zwei Meinungen geben. Was macht das mit dem politischen Diskurs?
Es macht ihn vor allen Dingen sehr polarisiert, weil wir zum Beispiel bei Twitter, wenn man sich jetzt die verschiedenen Netzwerke anguckt, sind alle Aussagen sehr, sehr zugespitzt. Also auf wenige knappe Sätze müssen sie ihre Positionen darlegen. Und dadurch haben wir einerseits eine krasse Verkürzung, Tatsache, dass das groß ist. Es gibt eine unfassbare Geschwindigkeit, weil sehr, sehr viele Stimmen und Meinungen und Kommentare gleichzeitig auftauchen. Und wir haben aber auch, das kann man so ein bisschen bei Facebook eher sehen, dass man sich seine eigene Echokammer bauen kann. Also je nach ihrer Medienkompetenz und welche Inhalte sie gerne konsumieren, entscheiden sie dort selber, wie sie sich das zusammenbauen. Und das heißt aber manchmal auch, dass man eine sehr hohe Medienkompetenz braucht, um dort überhaupt sich zurechtzufinden. Für den politischen Diskurs ist das alles nicht einfach.
Sind da denn Facebook, Instagram und Twitter als politische Räume eigentlich vergleichbar oder unterscheiden die sich?
Sie funktionieren tatsächlich sehr unterschiedlich. Instagram ist eine Plattform, die vor allen Dingen über Bilder geht. Da können Sie als Politiker eher das Private vielleicht zeigen oder wie Sie irgendwie von A nach B kommen und Termine haben. Eignet sich nicht so richtig wirklich für Inhalte. Bei Facebook kann man auch Inhalte gut spielen. Bei Twitter hat man ja sehr, sehr wenig Platz einfach. Da geht es eher um eine Verkürzung oder vielleicht um eine Kommentierung von politischen Sachen. Also die Plattformen funktionieren alle sehr unterschiedlich. Es gibt ja bei den jungen Leuten noch ganz andere, die wichtig sind, wie irgendwie Snapchat oder TikTok. Und jede dieser Plattformen funktioniert sehr unterschiedlich und stellt uns aber auch für andere Herausforderungen, wenn es um politischen Diskurs geht.
Nun gibt es für Rezo viel Beifall und über ihn auch viel Empörung. Hat das auch zu tun mit der unterschiedlichen Mediennutzung, der unterschiedlichen Altersstufen, also wo die dann medial auch herkommen?
Wenn Sie junge Menschen fragen, werden sie ganz andere Medien nutzen als die ältere Generation, für die vielleicht noch Tageszeitungen eine große Rolle spielen. Junge Leute informieren sich vielleicht mehr aus sozialen Netzwerken oder lesen halt vielleicht auch internationale Zeitungen online oder hören Podcasts. Also hier haben wir einerseits sehr, sehr unterschiedliches Mediennutzungsverhalten, was aber dazu führt, dass sich Menschen auch aus völlig verschiedenen Quellen informieren und andere Sachen wichtig finden. Die einen gucken vielleicht noch bei Anne Will nach, die anderen hören halt Rezo bei YouTube zu.
Im Netz gibt es ja gleichzeitig auch das Versprechen, wahrgenommen zu werden, Gehör zu finden, Interessen zu bündeln, als Formierung auch einer politischen Gegenöffentlichkeit. Welche Chancen für die politische Debatte eröffnet also das Netz?
Das Netz ist erstmal eine Riesenchance, weil es eigentlich unsere ganzen Kommunikationsprozesse demokratisiert. Jeder kann heute mitmachen, kann mitschreiben, kann mitreden, kann selber ein YouTube-Video drehen. Also das heißt, dass wir heute alle Teil von der Öffentlichkeit sind, heißt aber auch, dass wir ganz neue Kompetenzen brauchen, eigentlich journalistische Kompetenzen als Bürgerinnen und Bürger, weil wir selber dann wiederum auch solche Formate, die uns vielleicht bei YouTube begegnen, selber auf deren Qualität einschätzen und abklopfen müssen und herausfinden müssen, ist das eine seriöse Quelle, kann ich die Fakten irgendwie prüfen, kann ich das googeln. Also das bedeutet eigentlich, dass wir in dieser Art journalistischen oder polizistischen Gesellschaft ganz tolle Chancen haben, weil wir alle an demokratischen Diskursen teilnehmen können über ganz viele verschiedene Plattformen. Das heißt aber auch, dass es ganz neue Herausforderungen gibt, vor allen Dingen in dem ganzen Feld von Desinformation und Populisten, die versuchen auch ihre Botschaften in den sozialen Netzwerken zu setzen und die da auch sehr erfolgreich sind, weil sie dort Tatsache klassische Medien auch ausschalten und ganz bewusst ausschalten und die Menschen halt direkt mit Informationen bombardieren und wir vielleicht nicht immer in der Lage sind, die guten von den schlechten Informationen zu trennen.
Auffällig ist ja, dass es offenbar einzelner Personen bedarf, die ziehen, triggern. Da ist Rezo, der so viel Resonanz im Netz bekommt. Da ist aber auch eine Person wie Greta Thunberg, die eine politische Debatte losgetreten hat und in ihrer Person bündelt. Sind die wichtig, diese Träger von Sympathie oder auch Glaubwürdigkeit?
Die sind in der digitalen Welt genauso wichtig wie in der analogen Welt. Sie haben auch in der klassischen Politik haben sie die Personalisierung von Diskursen, dass also bestimmte Träger von Informationen wahrgenommen werden draußen und die dann natürlich auch die Menschen am Ende emotional erreichen, weil man sich mit einer Person identifizieren kann, weil man es vielleicht sehr beeindruckend findet, dass ein kleines junges Mädchen alleine vor dem schwedischen Parlament streikt. Also es sind am Ende auch immer wieder Geschichten, die uns als Menschen aktivieren, uns mit den politischen Inhalten dahinter genauso wie mit den Personen zu identifizieren. Insofern sind die Personen natürlich sehr wichtig, weil Menschen orientieren sich mehr an Menschen als an Inhalten.
Alexander Sänger-Laub von der Stiftung Neue Verantwortung, einem Think Tank für digitale Technologien, Politik und Gesellschaft. Dankeschön. Zerstörvideo hat Rezo seinen Film genannt. Das klingt erstmal martialischer, als es im Netzkontext verstanden wird. Dort taucht das Zerstörvideo als Format auf, mit dem man jemand spaßeshalber mal ärgert oder ihm für ein paar Lacher eine Falle stellt. Das kann man anführen. Tatsächlich aber könnte Rezos Video schon eine zerstörerische Wucht speziell für die CDU entwickeln, die Rezo möglicherweise auch genauso eingepreist hat. Damit stünde er dann in der Tradition des Revolutionärs, der genau das will, einen grundlegenden und nachhaltigen strukturellen Wandel. Manch einer, der sich da einreiht, ist aber gar kein echter und tut nur so. Erich Mühsam hat den Revoluzzer besungen.
War einmal ein Revoluzzer. Im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzze, und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus.
Der erste Teil von Erich Mühsams politischen Chanson aus dem Jahr 1907. Das Internet ist nicht nur ein Ereignisort, wo neue Games vorgestellt werden, Sneaker oder Songs. Es ist nicht nur ein Ort der Empörung, sondern auch ein Ort neuer Medien und Ort für Experimente. Ein Beispiel dafür: Podcasts. Der Begriff leitet sich ab vom iPod von Apple, denn tatsächlich werden diese Audioinhalte vor allen Dingen über Smartphone und eingestöpselte Kopfhörer genutzt. Der Begriff Cast wiederum erinnert an Broadcast, Englisch für Rundfunk, denn das Radio ist die große, aber auch etwas alte Schwester des Podcasts. Marcella Drum.
Mit dem Podcast feiert das gesprochene Wort bereits seit ein paar Jahren eine Renaissance. In den USA ist Podcasting längst zum Massenphänomen geworden. In Deutschland ist vor allem dieser Podcast mitverantwortlich für den stetig wachsenden Hype um das Audioformat. Fest und flauschig. Jeden Sonntag besprechen Satiriker Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz hier Themen, die sie persönlich bewegen, scheinbar ohne Rücksicht auf irgendeine Zielgruppe da draußen. Die Fans lieben es, vielleicht gerade deshalb. Der Podcast trat im Mai 2016 die Nachfolge einer Sendung von Radio 1 an. Seinerzeit durchaus ein kleiner Aufreger, weil erstmals zwei beliebte Moderatoren vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ihrer Sendung zum Streamingdienst Spotify wechselten. Laut einer aktuellen Studie des Hamburger Marktforschungsinstituts Blended Research hört knapp ein Drittel der Deutschen regelmäßig Podcasts. Zu Hause, beim Sport, auf dem Weg zur Schule oder Arbeit.
Allein heute Morgen habe ich wieder eine Stunde Podcast gehört und das war, wie als hätte ich eine Stunde gelesen.
Fabio Gresi ist 22 Jahre alt. Er gehört zur derzeit größten Nutzergruppe der Podcast-Hörer, Männer zwischen 18 und 29 Jahren. Die hören Podcasts häufiger als jede andere Gruppe, haben die Hamburger Marktforscher herausgefunden.
Das Geile beim Podcast-Hören ist halt, dass man so viel lernen kann.
Fortbildung spielt im Podcast-Universum neben Unterhaltung eine große Rolle. Die Beiträge sind oft unangepasster, persönlicher als die Formate in vielen klassischen Medien. Und sie passen perfekt zur Generation Smartphone. Zum Beispiel zu Florentin Will, 27 Jahre alt.
Jeder kann einfach sein Handy anmachen und direkt einen Podcast aufnehmen. Da muss man dann nicht mal irgendwie eine Kamera aufbauen oder Licht aufbauen oder so. Das kann einfach jeder machen.
Der Komiker und Moderator gehört mit zum Fernsehteam um Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Mit seinen Podcasts im Netz erreicht er ein zum Teil neues und sehr treues Publikum.
Ich kriege bei meinen Podcasts immer wieder die Rückmeldung irgendwie, ja, ich höre euch immer auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule und ich fühle mich, als wäre ich mit euch befreundet, weil es dann schon so was Alltagsbegleitendes ist.
Erlaubt sind gerade auch Nischenthemen, für die in den klassischen Medien kaum Platz ist. In Florentin Wills Podcast La Cast zum Beispiel geht es ausschließlich um die Theorien des Psychoanalytikers Jacques Lacan. Das Format hat durchaus seine Fans. Das sogenannte Podcast-UFO, ein typischer Laber-Podcast, geht eher Richtung verquasselter Comedy. Gerade von dieser Sorte wimmelt es nur so im Netz. Die Flimmerfreunde oder Glotz und Gloria oder
Hirngedeck, der Podcast
mit Ariana Barbouri und Laura Larsson.
Wow, einfach nur wow.
Freundinnen und Freunde unterhalten sich im Netz über irgendwas. Dass man mit dem rauen Selfmade-Charme der Podcasts gerade junge Menschen erreichen kann, hat auch die Werbeindustrie längst begriffen. Der Internationale Wirtschaftsverband der Online-Werbungsbranche prognostiziert, allein auf dem US-Markt dürften Podcasts im kommenden Jahr rund 660 Millionen US-Dollar an Werbeeinnahmen einspielen.
Auf uns. Könnte man sagen, wir bringen Deutschland nach vorne?
Warte, lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken. Nein.
Aber auch hier wieder eine relativ junge Zielgruppe wie bei Social-Media-Formaten. Und noch eine weitere Verbindung zu Rezo, dem Ausgangspunkt unserer Sendung. Da haben wir uns ja schon gewundert, dass die User ihm fast eine Stunde lang folgen in einem Medium, das auf Schnelle angelegt ist. Hier bei den Podcasts ist das Phänomen ähnlich. Bei manchen wie dem Omega-Tau-Podcast für Ingenieure kann eine Folge auch schon mal länger als 4 Stunden dauern. 4 Stunden, wo es zum Beispiel nur um Dampf Vlogs geht. Tim Pritlove ist deutsch-britischer Eventmanager, Podcaster und Medienkünstler. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pirot.
Herr Pritlove, wo nehmen die Leute auf einmal all die Zeit her? Ausgerechnet in einem Medium, dem Netz, das doch eigentlich immer auf schnell, schnell gemacht hat.
Podcasts machen es einem ja sehr einfach, Zeit zu nutzen, die einem ansonsten nicht zur Verfügung stehen würde, um Inhalte zu konsumieren. Bei der Arbeit, beim Sport, auf dem Weg mit der Straßenbahn. da gibt es viele Ideen, wo die Leute noch Zeit herausfinden und da man jederzeit auch pausieren und wieder weitermachen kann und auch zurückspulen kann, passen Podcasts eigentlich wunderbar ins Leben als Ergänzung.
Welche Typen und Formen von Podcasts, die also jetzt speziell für das Netz gemacht wurden, gibt es da?
Es gibt allerlei. Manches versucht auch, etwa Formate aus dem Radio zu entlehnen. Aber was sich wirklich durchgesetzt hat, und ich denke auch das, was Podcasts bekannt und groß gemacht haben, ist das natürliche Gespräch. Wenige machen das alleine. Oft läuft es dialogisch ab. Man unterhält sich, man gerät in Diskussionen und pflegt eigentlich einen ganz natürlichen Umgang.
Ein Stichwort ist da eben schon gefallen, das des Laber-Podcasts. Da sitzen dann also Leute irgendwo in ihrer WG, in ihrem Wohnzimmer, auf dem Sofa, so ähnlich wie Rezo vor seinem Schreibtisch. Die unterhalten sich erstmal über die Hausaufgaben ihrer Kinder oder was sie so in der Zeitung gelesen haben. Und von dort aus geht es dann in die Tiefe. Dann erst folgt zum Beispiel ein Gespräch über Rassismus. Warum dieser Aufbau?
Nun, die Leute machen das natürlich sehr unterschiedlich und es gibt wie bei Blogs auch hier alles von extrem privat bis hoch produziert. Ich würde sagen, der typische Podcast lässt sich vor allem einfach Zeit, um die Leute auch ein bisschen sich an das Format gewöhnen zu können, um dann zur Sache zu kommen. Aber was das Wichtigste ist, dass hier Meinungen produziert werden, dass man Meinungen auch von anderen Leuten konsumieren kann, sich daran reiben kann, seine eigene Meinung dabei weiterbilden können. Und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die den großen Reiz für viele Podcast-Hörerinnen und Hörer ausmachen.
Ist es letztlich wieder, wie eben auch bei YouTube, es muss authentisch sein, um einen ziemlich strapazierten Begriff zu verwenden, also eine Verbindung wird hergestellt zum Protagonisten?
Ja, das hilft sicherlich. Ich würde es vor allem mit Persönlichkeit bewerten. Leute legen sehr viel Persönlichkeit in ihre Formate, geben sich persönlich, aber auch das Hören der Podcast ist ja eine sehr persönliche, sehr private, fast schon intime Sache, weil man in der Regel alleine ist. Anders als beim Radio, was oft aus dem Lautsprecher kommt, kommen Podcasts in der Regel aus dem Kopfhörer. Man ist konzentriert und man ist halt ja gemeinsam mit den Macherinnen und Machern und führt in gewisser Hinsicht ein Gespräch, auch wenn man zunächst einmal nur zuhören kann.
Podcasts laufen ja ganz anders als das lineare Radio mit der festgelegten Sendezeit, dem festgelegten Anfang und Ende. Die sind da viel flexibler, formatfreier. Also hier passt sich die Zeit dem Thema an und nicht das Thema der Zeit. Aber faszinieren die auch durch ihre ganz eigenen Geschichten, durch intelligenteres Storytelling zum Beispiel?
Ja, Storytelling ist so ein Ding, was eigentlich so erst in den letzten ein, zwei Jahren so aus dem Radio, von dem Radio-Feature her übernommen wurde, was aber jetzt in der Mehrheit der Podcasts eigentlich keine besondere Rolle spielt. Es ist halt wirklich die Persönlichkeit der Leute, die hier zählt und auch das, was die Leute eigentlich an die Formate anzieht.
Wenn Sie sich die Entwicklungen bei Social Media anschauen und beim Podcast, sehen Sie da Verbindungen?
Ich sehe da Verbindungen, ich sehe vor allem aber auch Unterschiede. Das Podcast hat sich als Format insofern stark unterschieden, als dass hier auch eine ganz andere Kommentarkultur herrscht, dadurch, dass die Leute ausführlich zuhören, viel Zeit investieren, genau zuhören und den großen Vorteil haben, dass wenn man Sprache hört, dass man immer gleich die Metainformationen noch mit dabei hat. Man hört, wie es gemeint ist, ob hier nachdenklich argumentiert wird oder draufgehauen wird. Das ist ein ganz wichtiges Element und es zeigt sich eben in dem Feedback, was Podcasterinnen und Podcaster bekommen, dass viel darüber nachgedacht wird, was gesagt wird, bevor hier Rückmeldungen gegeben werden. Und so entsteht eigentlich eine gute Debatte, ein Diskurs und deswegen halte ich Podcasts für besonders gut geeignet, auch so einen gesellschaftlichen und auch politischen Diskurs zu führen.
Wir sprechen ja heute Abend über die politischen Orte im Netz. Sehen Sie diese Entwicklung, also dass das zunimmt, auch bei Podcasts, zum Beispiel jetzt auch in der Auswahl der Themen?
Ja, ich mache ja einen politischen Podcast schon seit über 7 Jahren. Das ist insofern dort kein neuer Trend, aber auch das hat in den letzten 2, 3 Jahren intensiver zugenommen. In der Podcast-Szene tummeln sich vielleicht auch einfach von vornherein schon mal mehr nachdenkliche Leute. Aber ich sehe, dass es jetzt ein genereller Trend ist und es überrascht mich herzlich wenig, dass die YouTube-Kultur, nachdem sie eigentlich mehr über die Unterhaltung ins Senden eingestiegen ist, jetzt hier auch nachzieht und gerade durch die starke Politisierung, durch die Klimabewegung, aber eben auch durch die Debatte um Europa jetzt hier auch versucht, ihren Punkt zu machen. Und ich denke, das ist eine sehr gute Ergänzung, weil man ja, wie man gesehen hat, dadurch auch ganz andere Öffentlichkeiten erreichen kann und die Öffentlichkeit auch ganz anders aufschütteln kann. Hier ist also eine große Debatte angestoßen worden. Podcasts sind dann vielleicht der Ort der Vertiefung und des ausführlicheren Debattierens. Wurde ja auch viel über Oberflächlichkeit gespottet oder dass hier Themen nur angerissen werden. Ja, aber immerhin, sie werden angerissen. Vertiefen kann man das im Netz an vielen Stellen.
Der Podcaster Tim Pritlove, selbst der Sänger Peter Fox, der von Haus am See, macht inzwischen einen politischen Podcast. Sie hören H2 der Tag, wenn der Hype politisch wird, Meinungskampf im Netz. Und Kampf, allerdings ganz analog, darum geht es nun auch im zweiten Teil des Chansons von Erich Müser mit dem Titel »Der Revoluzzer«. Kennengelernt haben wir ihn vorhin schon als jemanden, der auftritt wie ein Revolutionär, aber alles Pose. Nun geht ihm die Revolution doch gehörig zu weit.
Aber unser Revoluzzer schrie: Ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten. Und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich »Wie man revoluzzt und dabei doch Lampen putzt«.
Erich Müser, der Revoluzzer. Eben haben wir darüber gesprochen, dass sich das lineare Hören verändert. Eine Entwicklung, die auch das Fernsehen erfasst. Die Always-On-Gesellschaft macht die Klotze ja ohnehin immer weniger gerne an und sucht sich ihre Inhalte und Formate eben im Netz. Was auch die Öffentlich-Rechtlichen mit bespielen. Durch Funk, ein Content-Netzwerk für jüngere Nutzer. Entweder geht man auf die Internetseite funk.de oder findet die Inhalte auf Drittplattformen wie Facebook, YouTube, Snapchat oder Instagram oder über die Funk-App. Gestartet im Oktober 2016 geht es auch und gerade um Debatten und politische Meinungsbildung. Über das Funk-Konzept Jonas Kühlberg.
Die Macher haben sich eine schwierige Aufgabe vorgenommen, denn Funk will die Leute zwischen 14 und 29 erreichen. Aber die Lebenswelt einer 14-jährigen Schülerin ist eine andere als die eines 29-Jährigen, der mitten im Berufsleben steht. Um alle zu erreichen, produziert Funk ganz unterschiedliche Webvideos. Die Inhalte lassen sich nicht nach klassischen Genres sortieren, sondern entsprechen dem, was ARD und ZDF in Radio und Fernsehen auch tun, nämlich informieren, orientieren und unterhalten.
Ich da jetzt hingucken, eigentlich will ich weggucken, aber irgendwie muss ich ja trotzdem hingucken.
Da habe ich auch gedacht, ey, wo sind wir hier gelandet, ne?
In einer Folge wagt Reporterin Nadja das Experiment und verzichtet eine Woche lang auf Handy und Laptop.
Du hast 5 Minuten, dann musst du es abgeben. Los.
Ist das dein Ernst?
Ist es heute überhaupt doch möglich, ohne digitale Unterstützung durchs Leben zu kommen? Die Reporter wollen wissen, was hinter Geschichten steckt, die einen Selbstversuch wagen, die etwas herausfinden und auch mal scheitern.
Ich brauch den Scheiß nicht mehr. Ich fühle mich einsam.
Funk ist als Content-Netzwerk angelegt. Das heißt, es arbeitet mit bekannten Akteuren und Filmemachern aus der Webvideoszene zusammen und entwickelt, dreht und produziert gemeinsam neue Formate.
Helden gesucht.
Eine von den Produzentinnen ist Eva Schulz. In ihrem Videoformat Deutschland 3000 klärt sie über das politische Geschehen auf. Mit ihren 27 Jahren gehört sie sogar selbst zur Zielgruppe und weiß am besten, wie sie die anspricht.
Greifen uns Themen raus und versuchen dann auch eine Haltung dazu einzunehmen, damit Leute sich dran reiben können und irgendwie selber eine Meinung bilden.
In einem Video geht es um die von der Großen Koalition versprochenen 8000 neuen Pflegekräfte. In dem Video saust Eva Schulz mit anderen Weißkitteln durch die Gänge und beschreibt auf ironische Weise, wie anstrengend dieser Beruf ist.
2016 leisteten Altenpfleger über 9,5 Millionen Überstunden. Davon mehr als ein Drittel unbezahlt.
Die Videos sind hauptsächlich im sozialen Netzwerk auf Facebook zu sehen. Dort gibt das Publikum viel Feedback zurück und tatsächlich wird nicht nur geliked, sondern auch richtig miteinander diskutiert.
Und ich glaube, das erwarten die Leute heutzutage gar nicht mehr auf Plattformen wie Facebook, aber da findet tatsächlich ein Austausch statt und eine Diskussion und ich lerne da immer selber, obwohl ich mit meiner Redaktion sehr intensiv recherchiere im Vorfeld, kriege ich da zum Teil selber noch neue Argumente mit und neue Sichtweisen und das ist tatsächlich auch, wenn so ein Beitrag längst abgeschlossen ist, immer nochmal sehr bereichernd.
Funk scheut auch nicht, schwierige Themen anzusprechen. In der Webserie Freaks, die auf YouTube veröffentlicht wurde, wird auf das Thema Depressionen und psychische Erkrankungen im Jugendalter aufmerksam gemacht.
Ich habe versucht, mich umzubringen.
Interessant.
interessant genug, um aufgenommen zu werden.
In der Webserie treffen vier Jugendliche, darunter Phil Laude und Gonzales Ochsenknecht, in einer geschlossenen Psychiatrie aufeinander. Schnell merken sie, dass nicht nur Medikamente, sondern auch Freundschaften zur Heilung ihrer Krankheit beitragen. Dass die Beiträge von Funk auch erfolgreich sind, zeigen die Klickzahlen. Über 250 Millionen Views auf YouTube und 90 Millionen Aufrufe auf Facebook hat das Netzwerk im ersten Jahr seit seines Bestehens gezählt. Dieses Jahr sind insgesamt 5 Produktionen für den Grimme Online Award nominiert. Darunter auch Deutschland 3000 von Eva Schulz.
Damit ist es aber nicht vorbei. Oft wird nach den Funkbeiträgen auch dazu eingeladen, im Netz weiter zu diskutieren. Das Rezeptionsverhalten der vor allen Dingen jungen oder jüngeren Nutzer verändert also Stück für Stück die Medienlandschaft. Das hat neulich auch die Reporterin Anja Rützel zu spüren bekommen. Sie schrieb auf Spiegel Online eine Kritik über die Comedian Enissa Amani, der sie vorwarf, nicht lustig zu sein. Alte Medienmacht trifft auf neue. Enissa Amanis Follower brachen mit einem Shitstorm über Rützel herein. Amani hat rund 500.000 Abonnenten auf Instagram und 600.000 auf Facebook und damit jede Menge Mobilisierungspotenzial. Das zeigt sich dann gewissermaßen und da zeigt sich dann auch, wer die Hosen anhat. Die rein zahlenmäßige Deutungshoheit kehrt sich um. So ein Rezo erreicht mehr als 7 Millionen, das Europawahlduell der Spitzenkandidaten im ZDF nicht ganz 1,7 Millionen Zuschauer. Sprechen wir nochmal mit Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk. Herr Schiffer, auf einmal bekommen die Jungen eine Stimme, so die Botschaft von Rezo. Der Eindruck drängt sich nun auf, nachdem sie ja lange überhört oder ignoriert wurden, wie der YouTuber selbst ja auch sagt, weil Politiker auf sie herabschauten. Wenn zum Beispiel FDP-Chef Lindner sagte, die Politik solle man den Profis überlassen, er meinte damit die Fridays for Future-Bewegung. Geht es da jetzt eigentlich im Kern drum bei der Debatte um dieses Video, um Jung gegen Alt? Rezo schreibt ja auch unter seinem Video, geht wählen am nächsten Wochenende, sonst entscheiden Rentner über eure Zukunft.
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Insbesondere, wenn es um diese Umweltthemen geht. Anders als jetzt zum Beispiel bei der Urheberrechtsdebatte ist ja dieser ganze Bereich Klimawandel einer, über den man, glaube ich, mit seinen Großeltern ganz gut sprechen kann und die vielleicht sogar auf eine Demo mitnehmen kann oder zumindest man sich die Hoffnung machen kann, dass die eigene Ansicht teilen. In anderen Ländern gibt es das tatsächlich schon. Also da gibt es Kampagnen, ich glaube, die heißen dann so wie Tell Your Grandpa oder sowas, ne? Also wo die Jungen aufgefordert werden, die Älteren, also die ganz Alten quasi, mit denen ein Bündnis einzugehen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich nur ein Generationenkonflikt ist. Und wir dürfen natürlich eins auch nicht vergessen, es gibt viele Konflikte innerhalb unserer Gesellschaft. Einige davon hat Rezo ja auch angesprochen, zum Beispiel den zwischen Arm und Reich, die quer verlaufen zu den Altersgruppierungen. Oder um es ein bisschen polemisch vielleicht zu sagen, ein junger Hartz-IV-Empfänger hat wahrscheinlich mit dem Sohn eines Milliardärs, auch wenn er das Alter gemeinsam hat, vielleicht gar nicht so viele Interessen gemeinsam.
Jetzt gab es aber diese Demos, der Unmut wurde artikuliert, aber eigentlich ging es gar nicht um diesen Unmut, um den Kern der Demos, sondern dann in der Debatte um die Frage, ob man das darf während der Schulzeit. Das heißt, in den Augen vieler Junger bringt dieser Protest inhaltlich nichts. Nur wer wütend ist, nur wer laut ist, dem wird zugehört. Ist das auch eine Message von Rezo?
Dieses Gefühl habe ich tatsächlich. Und hier muss man nochmal die Auseinandersetzung ansprechen bei der EU-Urheberrechtsdiskussion, also die Upload-Filter. Da waren ja 400.000 Leute auf den Straßen. Da haben die jungen Leute, nicht nur junge Leute, aber vor allem junge Leute, tatsächlich in die analoge Welt hinein mobilisiert, als sie gemerkt haben, dass die Online-Mittel, die sie zur Verfügung haben, gar nicht reichen. Also man hat die größte Online-Petition in der Geschichte aller Online-Petitionen gemacht. Das hat alles nichts genutzt. Dann hat man diese Demonstrationen gemacht und trotzdem mussten sie eben mit ansehen, dass dieses Gesetz, das sie abgelehnt haben, trotzdem beschlossen wird. Und da hat sich, glaube ich, schon eine Menge Frust einfach angestaut und das spürt man auch in diesem Rezo-Video, finde ich.
Die CDU hat darauf eigentlich erstmal gar nicht reagiert, erstmal geschwiegen. Als dann die Klickrate schon bei über 2 Millionen lag, hat Generalsekretär Ziemiak zum Gegenschlag ausgeholt, hat von Falschbehauptungen gesprochen, ohne die dann zu konkretisieren, von Meinungsdiktatur, also Diskreditierung, auch da wieder dann statt inhaltlicher Auseinandersetzung. Wie hätte denn eine angemessene Reaktion darauf der CDU, die am meisten attackiert, blockiert wird, ausfallen müssen.
Also ich muss sagen, dass eine Figur oder eine Person mir besonders leid getan hat und das war Philipp Amthor. Philipp Amthor sollte ja eine Antwort auf dieses Video verfassen, eine Videoantwort. Und ich glaube, das war einfach schon ein Fehler, weil Philipp Amthor, auch wenn man geteilter Meinung zu seinen Positionen sein kann, er ist ohne Zweifel meines Erachtens einer der besten Redner im Bundestag. Man merkt, wie er diese Plattform auch liebt, diese Plattform des Parlamentarismus. Nur ist es eben so, dass nicht jeder, der im Bundestag besonders gut ist, dann auch im Medium YouTube funktioniert. So wie auch nicht jeder, der im Bundestag gut ist, unbedingt im Medium Talkshow gut funktioniert. Und das war, glaube ich, der große Fehler, dass man gesagt hat, der kann gut reden, der ist auch 26 und dann muss er diese Antwort machen. Und dann ist man eben da auch noch zurückgegangen. Und das, da ist, glaube ich, schon dieser Urfehler drin, dass man glaubt, man kann Dinge aus der analogen Welt, wie eben eine parlamentarische Rede, 1:1 übertragen auf ein YouTube-Format. Ich weiß nicht, was ich anstelle der Union gemacht hätte. Ich finde es nicht schlecht, den YouTuber einzuladen. Ich fände es aber auch schlecht, wenn man sich quasi anbiedert und versucht, diese Sprache zu übernehmen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, trotzdem auf YouTube zu antworten, das aber mit den Mitteln eben der CDU halt zu machen. So ähnlich hat das ja auch dieser Europaabgeordnete Timo Wölken gemacht. Klar, das war dann nicht so super dynamisch mit den sogenannten Jump Cuts wie von YouTube, aber es war authentisch, es war ehrlich und er hat dann, obwohl die SPD auch ganz schön im Feuer steht, sehr viele positive Kommentare und Daumen nach oben für sein Video bekommen.
Neu für das YouTube-Format jedenfalls ist ja, dass Rezo Quellen anführt. Die Frage ist allerdings, wie viele sich dann wirklich die Mühe machen werden, diese Quellen nachzuprüfen. Außerdem, die Botschaft ist ja dann sowieso schon in der Welt. Geht das hier um Information oder soll damit eher ein Gefühl angesprochen werden?
Ich glaube, es geht schon um beides. Also klar ist ja, dass jetzt eine lange Quellenliste alleine ja noch nicht besonders viel wert ist. Ich kann mich gut erinnern an die Diskussion, die wir in Deutschland geführt haben über das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, das unglaublich viele Quellen enthalten hat. Und trotzdem gab es viele Experten, die nicht damit einverstanden waren, wie diese Quellen gewichtet und in Zusammenhänge gestellt worden sind. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem gut, dass er es macht. Also es ist vielleicht nur Zufall, dass heute der Spiegel seinen Ermittlungsbericht zu der Affäre Relotius vorgestellt hat. Aber ich finde, es ist irgendwie ein schöner Zufall, weil ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen vom hohen Ross herunterkommen. Ich würde mir wünschen, dass Kollegen, dass Politiker, dass auch Experten mit dieser Offenheit arbeiten. Problematisch ist, und damit muss man sich auseinandersetzen, dass Rezo manche dieser Quellen eben verkürzt dargestellt hat oder Ausschnitte von Grafiken gezeigt hat. Da sind dann eben Journalisten und Experten auch gefragt, das richtig auszudeuten. Aber an sich zu sagen, ich mache hier ein Video, ich habe mich informiert und ich zeige, wo ich mich informiert habe, das finde ich richtig und ich finde, das sollte sogar Schule machen.
Früher hat Gerhard Schröder mal gesagt, er brauche nur Bildbams und Glotze für erfolgreiches Regierungshandeln. Jetzt so ein Überraschungsangriff aus dem Neuland-Internet, der die CDU offenbar überrumpelt hat wie kaum eine Wahlniederlage. Ist das jetzt exemplarisch für eine ganze Entwicklung, dafür, dass Influencer und das Netz insgesamt immer politischer werden?
Ich glaube ja. Und da müssen wir nochmal über dieses Video sprechen, das vorher vor 2 Stunden etwa veröffentlicht worden ist. Als Sie mich gestern gefragt haben, ob ich mit Ihnen über dieses Thema sprechen möchte, da hätte ich gesagt, eine Zeitenwende ist das nicht. Natürlich gibt es den Trend, dass die YouTuber politischer werden. Waren sie in der Vergangenheit aber auch schon. Le Floyd jetzt, seitdem es dieses neue Video gibt, wo die 70 wichtigsten YouTuber sich so klar positionieren, muss man, glaube ich, sagen, ja, das ist etwas Neues, mit dem wir es hier zu tun haben. Das kann man vergleichen mit, also jetzt nicht vielleicht Live Aid, aber sagen wir mal, ein großes Popkonzert, wie es zum Beispiel damals ja auch in Frankfurt gab, gegen Rechtsextremismus. Damit, glaube ich, kann man das vergleichen mit diesen Willi-Wählt-Kampagnen vielleicht in den 70er Jahren von, also natürlich jetzt nicht von der Qualität, aber von der Struktur. Ne? Also junge Stars in ihren Medium positionieren sich politisch, nicht nur politisch, sondern sogar parteipolitisch. Das muss man sagen, das habe ich in der Vergangenheit so noch nie gesehen. Es gab natürlich diesen Hashtag nie wieder CDU im Rahmen der Upload-Filter-Diskussion, aber so, dass sich die wichtigsten YouTuber in einem Video versammeln und sich da so exponieren, das ist etwas Neues. Und ich glaube, deswegen könnte auch dieses Video von Rezo, also Zeitenwende ist ein großes Wort, aber wenn es eine gäbe, dann wäre es wahrscheinlich anhand dieses Videos dann.
Christian Schiffer, Kollege vom Bayerischen Rundfunk, ganz herzlichen Dank. Peace, ich bin raus, sagt Rezo. Ihm ist es gelungen, das Format YouTube ins Politische zu wenden, verstärkt durch die Reaktionen aus Berlin. Die CDU hat da gerade ihr blaues Wunder erlebt. Das war H2 Kultur, der Tag, wenn der Hype politisch wird. Meinungskampf im Netz, unser Thema heute Abend. Mitgewirkt am Tag haben diese Woche Karin Fuhrmann, Timen Glatt, Haditsche Haruna-Oelker, Claudia Sauter, Burkhard Schmidt, Dorothea Schuler, Florian Schwimm und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.